Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt.
Wir sind in unserer Serie Standhaft. In dieser Serie schauen wir uns 4 verschiedene Geschichten aus dem Buch von Daniel an in der Bibel. Und heute sind wir in Kapitel 6. In der ersten Woche haben wir darüber gesprochen, aufzustehen, wenn Gott uns ruft, anders zu sein. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, wie wir im Feuer stehen können. Wir haben uns die 3 Freunde von Daniel im Feuerofen angeschaut. Und heute möchte ich darüber sprechen, wie wir fest im Glauben stehen können. Und wir werden uns die Geschichte ansehen, die du vielleicht aus der Kinderkirche schon kennst, und zwar Daniel in der Löwengrube. Eine der Herausforderungen bei dieser Geschichte ist, dass wir das oft fast in so einer kindlichen Version erzählen. Daniel ist ein netter, junger Mann und das sind diese Löwen, die fast aussehen in den ganzen Kinderbibeln wie kleine Kätzchen, die sich an ihn kuscheln und er sie als Kissen benutzt. Aber die Realität war so viel anders damals. Das Erste, was anders war, Daniel ist zu diesem Zeitpunkt kein junger Mann mehr, sondern verschiedene Bibelkommentare, die ich mir angeschaut habe, sagen alle, dass er in den 80er Jahren sein muss. Also zwischen 80 und 85 Jahre muss er da gewesen sein. Er ist also ein älterer Mann. Und die Löwen waren keine netten Miezekätzchen. Es waren gefährliche, hungrige, große Löwen. Denn wir lesen Daniel 6 am Ende der Geschichte, Vers 25. Die Löwen stürzten sich auf sie und zermalmten ihre Knochen, noch bevor sie den Boden der Grube berührten. Also eigentlich keine Kindergeschichte, aber die wir ein bisschen nett formuliert haben, damit auch die Kinder sie lesen können. Jedenfalls ist Daniel in der Löwengrube eine relativ bekannte Bibelgeschichte. Und was ich am Anfang machen möchte, ist euch ein bisschen Kontext zu dieser Geschichte zu geben. Wir werden darüber sprechen, wie wir inmitten heftiger Widerstände fest in unserem Glauben stehen können. Und lass mich dir einen kurzen Einblick in die Geschichte geben. Ja, Daniel 6 sehen wir, wie Daniel mittlerweile einem anderen König dient. Wir haben in den letzten beiden Predigten über den bösen König Nebukadnezar gesprochen. Mittlerweile dient er unter dem König Darius, dem 3. König, unter dem er in diesen 80 Lebensjahren gedient hat. Das Interessante an Darius ist, dass die Geschichte ihn dokumentiert als Verwaltungsgenie. Sobald er anfing, das Königreich zu regieren, kam er rein und organisierte und strukturierte alles um, setzte 120 Männer ein, wie sie werden in der Bibel als Satrapen bezeichnet. Im Grunde genommen ist es ein cooles Wort für Statthalter. Dann setzte er 3 Administratoren, 3 Minister über die 120, und Daniel war tatsächlich einer dieser 3 Minister. Ihre Aufgabe war es, das Land vor Aufständen zu schützen, die Steuern zu erheben und die finanziellen Angelegenheiten der Nation zu regeln. Und so lesen wir in Daniel Kapitel 6 in den ersten Versen, was ich gerade erzählt habe. Und Darius, der Meder, übernahm die Königsherrschaft, als er 62 Jahre alt war. Es gefiel Darius, über das Königreich 120 Satrapen einzusetzen, die im ganzen Königreich sein sollten. Und über sie 3 Minister zu setzen, von denen einer Daniel war, denen jene Satrapen Rechenschaft geben sollten, damit der König keinen Schaden erlitt. Und während seines ganzen Lebens sehen wir, wie Daniel immer wieder auffällt, weil er, wie die Bibel es beschreibt, einen außergewöhnlichen oder überragenden Geist, in einem überragenden Geist diente und immer wieder die Extrameile geht. Der König schaut zu und sagt dann in Vers 4, Daniel übertrifft alle anderen, die in meinem Königreich dienen. Ich möchte ihn befördern. Er wird nach mir an 2. Stelle in diesem Reich dienen. Klingt nach einem großartigen Tag für Daniel. Aber die Realität ist, was von außen nach einer Beförderung aussieht, bringt von innen tatsächlich jede Menge Ärger mit sich. Die anderen beiden Minister werden eifersüchtig und planen, ihn fertig zu machen. Und sagen, wir werden uns diesen Kerl vornehmen. Wir werden ihn fertig machen. Wir werden ihn beschuldigen und werden ihn von seiner neuen Position runterholen, damit wir wieder mehr Einfluss haben. Wir werden ihn da runterholen. Und in diesem Sinne werden wir sehen, wie Daniel stark ist, mit übernatürlicher Kraft, die nur durch eine langfristig entwickelte Glaubensbeziehung mit dem lebendigen Gott entstehen kann. Anhand von Daniel 6 möchte ich drei Wahrheiten dir aufzeigen, die dir helfen, stark im Glauben zu stehen, im Angesicht von heftigsten Widerständen. Wenn du Notizen machst, das ist die erste Wahrheit, die dir helfen wird, fest im Glauben zu stehen. Nummer 1 ist, wenn Gott dich erhebt, erwarte, dass die Leute dich versuchen werden, niederzureißen. Wenn Gott dich erhebt, erwarte, dass Menschen dich niederreißen. Ich weiß nicht, wie dies in deinem Leben geschehen könnte, aber nehmen wir an, du hältst eine Beförderung. Oft sind die Menschen, von denen du glaubst, dass sie sich am meisten für dich freuen, die, die am eifersüchtigsten und kritischsten sind. Oder vielleicht bist du auch begeistert von Jesus und alle um dich herum machen sich irgendwie lustig über dich. Und vielleicht gibt es sogar einige andere Christen, die sagen, ja, nun eines Tages wirst du dich auch schon wieder beruhigen und wirst auch so ein langweiliger Christ, wie wir werden. Weißt du, man kann nicht immer so begeistert im Glauben sein. Irgendwann holt dich der Alltag auch ein. Oder vielleicht spricht Gott ganz klar zu dir über etwas und du tust, wozu Gott dich berufen hat, und doch kritisieren dich andere Leute. Gott möchte dich erheben und Leute werden versuchen, dich runterzureißen. Angler nennen es oft das Krabben-Syndrom. Denn wenn du Krabben in einen Eimer steckst und eine kleine, mutige Krabbe sagt, ey, ich bleib nicht im Eimer, ich möchte in die Freiheit, und sie beschließt zu fliehen, dann wird der Rest der Krabben nach oben greifen und die mutige Krabbe runterzuziehen. Das ist das Krabben-Syndrom. Sie greifen nach oben und ziehen die anderen Krabben, die flüchten wollen, mit runter. Im Grunde genommen sagen sie, wenn ich nicht frei sein kann, kannst du auch nicht frei sein. Aber wenn Gott dich erhebt, erwarte, dass Menschen versuchen werden, dich wieder zurückzuziehen. Und wir sehen das genau in der Geschichte in Daniel 6, den Versen 4 und 5. Da übertraf dieser Daniel die Minister und dieser Satrapen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Und der König beabsichtigte, ihn über das ganze Königreich einzusetzen. Da suchten die Minister und dieser Satrapen einen Anklagepunkt gegen Daniel in Bezug auf seine Amtsgeschäfte zu finden. Aber sie konnten keinerlei Anklagepunkte und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden war. Mit anderen Worten, sie haben versucht, sprichwörtlich eine Leiche in seinem Keller zu finden, um seine politische Karriere zu ruinieren. Aber dann Vers 5, aber sie konnten keinerlei Anklagepunkte und nichts Schlechtes finden. Das ist erstaunlich. Warum? Weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden war. Und dann sagen die Leute, wir werden niemals eine Grundlage finden für eine Anklage gegen diesen Mann Daniel. Und so planen sie eine Verschwörung, um ihn doch irgendwie anzugreifen. Und hier ist meines Erachtens so ein bisschen ein Problem in unserer westlichen Christenheit. So oft glauben die Leute, hey, wenn ich Gott diene, soll ich doch keine Widerstände und keine Herausforderungen mehr in meinem Leben erleben. Ich meine, ich versuche das zu tun, was Gott von mir verlangt. Also sollte ich keine Leute haben, die gegen mich sind. Das Leben sollte einfach sein. Ich und Jesus, wir schweben auf Wolke 7. Aber die Realität ist, dass das in meisten Fällen nicht wahr ist. Denn die Bibel sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten dieser Welt. Und wann immer wir das Königreich Gottes voranbringen, wird auf jeden Fall der Teufel nicht davon begeistert sein und versuchen, uns Widerstand zu schicken. Deshalb mache ich mir keine Sorgen, wenn ich Widerstand erlebe. Leute fragen manchmal, hey Stefan, wie gehst du mit dem ganzen Druck um? Ich flipp nicht aus, wenn Widerstand da ist. Ich mache mir eher Sorgen, wenn es keinen Widerstand gibt. Denn wenn ich etwas zur Ehre Gottes tue, wird es Widerstand geben. Daniel fällt auf. Er steht fest im Glauben. Er steht. Und natürlich gibt es Widerstand gegen ihn. Wie du dir auch vielleicht schon erlebt hast in deinem Leben. Die anderen Minister sagen, wir müssen ihn aufhalten. Und was machen sie? Wenn du Geschichte liest, ist ganz interessant. Sie schleimen sich beim König ein. Sie gehen zum König und sagen vielleicht Dinge wie, es ist nicht beschrieben da, aber ich kann mir vorstellen, dass sie sagen, ey, König, flexst du gerade? Ey, deine Oberarme, die spannen ja ganz schön. Oder sagen, hey, sind das die neuen Nike Air Max? Boah, die stehen dir richtig gut. Warst du beim Friseur? Du siehst richtig gut aus. Also versuchen sie dich irgendwie beim König einzuschleimen, einzuschmeicheln. Und dann kommen sie mit diesem Vorschlag. Hey König, wie wäre es, wenn du ein Gesetz erlässt, ein Dekret, dass in den nächsten 30 Tagen niemand zu einem anderen Gott außer dir beten darf? Und wenn jemand zu einem anderen Gott betet, werden sie zur Strafe dann in die Höhle der Löwen geworfen werden. Und König Darius war, wie so viele Könige, war sehr anfällig für Stolz und versucht sich selbst vergöttern zu lassen. Obwohl Könige wissen, dass sie nicht Gott sind, trotzdem standen sie in der Gefahr, sich selber behandeln zu lassen, als wären sie Gott. Und so sagt König Darius, okay, so machen wir es. Wenn in den nächsten 30 Tagen irgendjemand zu einem anderen Gott als zu mich betet, wird er zum Mittagessen für meine Löwen werden. Und dies stellt Daniel für ein kleines Problem, da die anderen Minister wussten, dass Daniel ein großartiger Mann des Gebets war. Ich frage mich, als ich mir die Geschichte gelesen habe, wenn heutzutage ein solches Gesetz erlassen würde, ich frage mich, wie viele Menschen sich um dich Sorgen machen würden, weil du als Person des Gebets bekannt bist. Die Minister wussten, dass dieses Gesetz ein Problem für Daniel darstellen würde, weil er in seinem Gebet so treu war. Wenn wir das heute hören, denken wir an die süßen kleinen Löwen und an Daniel in der Löwengrube, aber er hatte keine Ahnung, ob Gott ihn wirklich retten würde. Er wusste einfach nur, ich muss eine Entscheidung treffen. Jetzt ist dieses Gesetz da, ich muss eine Entscheidung treffen und er hatte drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, mit dem Gebet einfach aufzuhören, oder? Er ist 80 Jahre alt, es wäre wirklich einfach gewesen zu sagen, hey Gott, ich mache das jetzt seit 80 Jahren, okay? Wir können uns für einen Monat einfach mal frei nehmen und wir sind uns doch einig, das ist doch auch cool für dich, Gott. Du wirst schon verstehen, hey, ich bin viel effektiver hier auf der Erde, lebendig, als wenn ich tot bin. Da bist du doch auch cool mit. Oder einfach einen Monat Pause und dann bin ich wieder zurück. Das verstehst du doch auch, Gott. Erste Variante. Zweite Variante, das ist das, was ich sehr wahrscheinlich gemacht hätte. Ich hätte es einfach vorgetäuscht. Ich hätte einfach still in meinen Gedanken gebetet, so wie viele es oft machen. So, okay, wir kriegen den Mund nicht auf, also beten wir still in den Gedanken. Und so hätte ich das gemacht und hätte still in den Gedanken gebetet. Und wenn Leute gekommen wären, Stefan, betest du? Nein, 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 ich mache mir einfach Gedanken. Das sah aber so aus, als ob du gebetet hättest. Na, wie kommst du denn darauf? Gebet? Nein, ich doch nicht. Hey, das Gesetz ist da. So hätte ich das gemacht. Einfach still in meinem Kopf, im Inneren gebetet und so getan, dass keiner es mitbekommt. Oder das Dritte, was er hätte tun können, ist weiterhin öffentlich zu beten, laut zu beten und dann den Tod zu riskieren. Und dazu war er bereit, weil sein Glaube an Gott so stark war. Sein Glaube war keine Vorliebe, es war eine feste Überzeugung. Und jetzt stelle ich die Frage, was in aller Welt hat diesen kühnen Glauben aufgebaut? Wie hatte er so einen tiefen Glauben an Gott, dass er bereit war, angesichts des Todes trotzdem stark und fest im Glauben zu stehen? Und das führt mich zu meinem zweiten Gedanken von heute, der dich hoffentlich ermutigt, stark und fest im Glauben zu stehen. Und das ist Knien, um zu beten, gib dir die Kraft, um zu stehen. Das Knien zum Beten gibt dir die Kraft zu stehen. Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen stark stehen. Vers 10 ist so stark, als Daniel erfuhr, dass das Dekret veröffentlicht wurde. Was tat er? Er ging nach Hause in sein Zimmer im Obergeschoss, wo sich die Fenster nach Jerusalem öffneten, dreimal am Tag. Was hat er getan? Dreimal am Tag ging er auf die Knie. Und was hat er gemacht? Und er betete und dankte seinem Gott. Genau wie? Genauso wie zuvor. Dreimal am Tag ging er auf die Knie und betete genau wie zuvor. Oft landen wir auf den Knien, wenn wir eine Schlacht verloren haben. Besser wäre es, wir gingen auf die Knie, bevor wir in die Schlacht gehen. Unsere erste Antwort auf Widerstände und Hindernisse sollte niemals Panik sein, sondern immer Gebet. Unsere Antwort sollte niemals Panik sein, sondern immer Gebet. Aber selbst unsere Sprache verrät, wie wir das Privileg des Gebets überhaupt gar nicht mehr schätzen. Denk mal drüber nach. Oh, wir werden alles tun, was wir können. Wir werden rumtricksen, wir werden versuchen, Dinge zu kontrollieren, vielleicht auch zu manipulieren. Und wenn wir alles in unserer Macht Stehende getan haben, verrät uns unsere Sprache. Denn wir sagen Folgendes. Nun, alles, was wir jetzt nur noch tun können, ist zu beten. Ich meine, wir haben nur noch Gebet. Ich meine, ich habe alles getan, was ich tun kann. Jetzt können wir nur noch beten. Aber eigentlich sollte es andersrum sein. Nein, alles, was wir tun können, ist durch Gebet. Was wir sagen sollten ist, wir können beten, wir können vor den Thron Gottes kommen. Wir haben Zugang zum Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir haben Audienz bei dem allmächtigen Gott, der sich um unsere Bedürfnisse gerne kümmert. Wir können den Gott des Universums bitten. Das Gebet eines Gerechten vermag viel in seiner Wirkung. Seine Hand ist nicht zu kurz, um zu retten. Wir können beten. Nichts ist zu schwer für unseren Gott. Lass uns niemals sagen, alles, was wir noch tun können, ist nur noch beten. Nein, wir können beten. Schreibt mal im Chat Gebet. Daniel tat nur im Glauben, was er immer tat. Er öffnete nicht das Fenster und sagte, oh, hier bin ich und ich leiste diesem Gesetz Widerstand. Hashtag, seht, wie spiritual ich eigentlich bin. Nein, er tat das, was er immer getan hatte, wie er es zuvor getan hatte. Ich bin absolut davon überzeugt, dass so viel vom Erfolg von Daniels Leben darauf beruhte, was er vorher in seinem Herzen beschlossen hatte. Das war das Erste, was wir gesehen haben im ersten Teil der Predigt. Sie haben in ihrem Herzen fest entschlossen. Er traf irgendwann in seinem Leben, wahrscheinlich Jahrzehnte vor diesem Moment, bevor dieses in diese Situation kam, eine Entscheidung. Ich suche Gott im Gebet. Er hat schon lange vor dieser Bedrohung entschieden, ich bin ein Kind Gottes, deshalb werde ich ihn suchen, ihn an erster Stelle in meinem Leben setzen, denn ich weiß, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch der Rest hinzugefügt werden. Ich bin ein Kind Gottes, nicht nur einmal am Tag brauche ich Gott, ich brauche ihn dreimal am Tag. Ich muss den Tag mit Gott beginnen, ich brauche Zeit mit Gott mitten am Tag, ich muss meinen Tag mit Gebet beenden, weil er so gut zu mir war und ich ihn besser kennenlernen möchte. Ich muss seine Stimme hören, ich möchte seine Wege gehen. Ich brauche seine anhaltende Kraft in meinem Leben. Ich möchte in ständiger Gemeinschaft mit Gott leben. Dreimal am Tag betete Daniel. Ich weiß nichts über dein Gebetsleben, aber wenn du keinen Plan hast, Gott besser kennenzulernen, dann wirst du ihn sehr wahrscheinlich auch nicht besser kennenlernen. Denk mal drüber nach, wenn du keinen festgelegten Plan hast, wenn du dich nicht in deinem Herzen entschieden hast, was möchte ich tun, um Gott besser kennenzulernen, dann kann ich dir fast garantieren, dass du in einer Beziehung zu Gott nicht wachsen wirst. Und für mich ist das Erste, wozu ich mich entschieden habe, ist, wenn ich morgens aufstehe, in der Bibel-App meinen Bibelleseplan zu lesen und direkt mal die erste Zeit am Tag mit Gott zu verbringen. Und mein Gebet am Morgen ist, Gott, das sind deine Augen. Lass mich sehen, was du siehst. Gott, das ist dein Verstand. Hilf mir, die Gedanken zu denken, die ich denken soll. Gott, das sind deine Hände. Gebrauche sie dazu, das zu tun, was du willst. Gott, das sind deine Füße. Führ mich auf deinem Weg. Gott, gib mir heute Effizienz und Weisheit, um die Entscheidung zu treffen, die dich ehren. Meine Familie näher zu dir zu führen, diese Kirche näher zu dir zu führen. Jeden Tag. Ich möchte keinen Tag ohne die Vertrautheit mit Gott beginnen. Wenn du keinen festgelegten Plan hast, um Gott näher zu kommen, wird es sehr wahrscheinlich nicht passieren. Und beachte auch, wie er betet. Ich liebe es, er kniete im Gebet vor Gott. Wie hatte die Kraft, stark zu sein und fest im Glauben und im Leben zu stehen? Er konnte vor Menschen stehen, weil er vor Gott kniete. Er konnte vor Menschen stehen, weil er vorher in der Gegenwart Gottes gekniet hatte. Daniel hatte keine 110-Beziehung zu Gott. Er hatte keine Notruf-Beziehung zu Gott, wo wir uns nur bei ihm melden, wenn wir in Schwierigkeiten sind, aber ansonsten werden wir diese Nummer nicht wählen. Sonst herrscht Funkstille. Nein, nein. Daniel hatte eine 911-Beziehung zu Gott, eine Psalm 91, Vers 1-Beziehung zu Gott, weil Psalm 91, Vers 1 sagt, wer unter dem Schutz des höchsten Gottes lebt, darf Ruhe bei ihm finden, der alle Macht hat. Er sagt zum Herrn, du bist meine Zuflucht. Bei dir bin ich sicher wie in einer Burg. Mein Gott, ich vertraue dir. Er hatte diesen sicheren Ort in Gott. Jeden einzelnen Tag, wo er vor Gott kniete, das gab ihm die Kraft zu stehen im Glauben. Hör mir zu, wenn du noch nie im Gebet vor Gott gekniet hast, dann hast du etwas verpasst in deinem Glauben. Ich glaube, Haltung ist ungemein wichtig. Das Knien drückt eine innere Haltung der Demut vor Gottes Gegenwart in dem Leben aus. Und diese Demut ist ein Magnet für Gottes Segen in deinem Leben und seine Gegenwart in deinem Leben. Denn Gott sagt, er widersteht dem Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Es ist wirklich schwer, Gott so anzubeten. Aber wenn ich auf die Knie gehe, dann kann ich nicht anders und Gott anbeten und ihn zu feiern. Gott, du bist groß, du bist in Kontrolle. Ich beuge meine Knie vor mir, so wie die Bibel es sagt. Beugt euch vor dem Herrn und werft all eure Sorgen auf ihn, denn er ist besorgt für dich. Diese Haltung drückt aus, Gott, ich demütige mich vor dir. Gott, ich brauche dich in meinem Leben. Ich lade dich ein. Komm du neu in mein Leben. Gott, ich gebe dir all meine Sorgen, all meine Nöte, all meine Herausforderungen. Gott, füll du mich neu mit deiner Gegenwart. Dieses Knien lädt Gott ein, in deinem Leben zu wirken. Und das Tolle, wenn es um das Knien geht, es ist ein Ausdruck des Respekts, der Demut, der Abhängigkeit von Gott. Und Daniel hatte vor langer Zeit für sein Leben entschieden, dass er vor Gott im Gebet knien würde. Denn er wusste, ein Mann, der kniet, kann nicht fallen. Ein Mann, der kniet, kann nicht fallen. Wenn das Leben versucht, dich aus der Bahn zu werfen, dann geh auf deine Knie und suche Gott im Gebet. Wenn das Leben dir mehr abverlangt, als du ertragen kannst, kniest du im Gebet vor ihm und er wird dir die Kraft geben, im Glauben fest zu stehen. Warum ist es so wichtig, fest im Glauben zu stehen? Ich glaube, fest im Glauben zu stehen baut deinen Glauben auf. Denn Glaube ist wie ein Muskel. Wie wird ein Muskel wachsen? Wie wird ein Muskel stark? Die einzige Art, wie ein Muskel aufgebaut ist, ist unter Druck und Stress. Ein Muskel wächst, wenn er mit einer Belastung überfordert ist. Und genau das Gleiche trifft auf unser Leben zu. Wenn du es sicher und gemütlich magst in deinem Leben, wird dein Glaube eigentlich immer nur schwächer. Weil ein Glaube, ein Muskel, der nicht benutzt wird, ist ein Muskel, der immer schwächer wird. Ein Glaube, der nicht benutzt wird, wird ein Glaube sein, der immer schwächer wird. Und deswegen bei all dem, was wir auch in unserer Kirche schon alles erlebt haben, bei all den Entscheidungen, die wir in unserer Kirche erlebt haben, bei all diesen Schritten, die wir gegangen sind, war es immer eine Entscheidung gegen meine Angst und für meinen Glauben, dass Gott mit uns ist. Die Entscheidung, einen zweiten Campus in der Pandemie zu starten, ist absolut gegen meine Angst und für den Glauben, weil ich irgendwie spüre, dass Gott gesprochen hat, einen nächsten Schritt zu gehen. Und ich merke eigentlich, mein Glaubensmuskel ist viel zu schwach, aber ich brauche Gott, um weiter in meinem Glauben zu wachsen. Und wenn du für Gott stehst, wirst du in deinen Glaubensmuskel trainiert werden und stark werden. Und was ich für mein Leben erfahren habe, Mut ist nicht die Abwesenheit von Furcht, sondern wenn ich etwas tue, obwohl ich Furcht habe. Denn Mut ist Angst, die gebetet hat. 2. Timotheus 1, Vers 8 sagt, schäm dich also nicht, dich in aller Öffentlichkeit zu unserem Herrn Jesus Christus zu bekennen. Das ist es, was Daniel tat. Er schämte sich nicht, in aller Öffentlichkeit zu seinem Herrn zu bekennen. Halte weiter zu mir, obwohl ich jetzt für ihn im Gefängnis bin. Sei auch du bereit, für die rettende Botschaft zu leiden. Gott wird dir die Kraft dazu geben. Dieser Vers aus dem Neuen Testament können wir beziehen auf Daniel im Alten Testament, weil das ist das, was Daniel schon tat im Alten Testament, ist das, was wir hier sehen, was Paulus in seinem Leben tat. Und wenn ich diese Bibelstellen lese, frage ich mich für mein Leben, was bin ich bereit zu tun, um für meinen Glauben zu stehen? Wann habe ich das letzte Mal jemandem von meinem Glauben erzählt? Wann war das letzte Mal? Wissen deine Nachbarn, dass du an Jesus Christus glaubst? Wissen sie von dem Glauben, von der Hoffnung, die du in dir trägst? Wann war das letzte Mal, dass du jemanden in die Kirche eingeladen hast? Leute brauchen Hoffnung, Leute brauchen Ermutigung. Mehr als jemals zuvor sollten wir unser Licht leuchten lassen. Und ich wünschte, ich könnte sagen, dass es immer funktionieren wird, wenn wir über den Glauben reden, dass alle sagen werden, oh Hammer, das wollte ich schon immer hören. Kann ich nicht sagen. Ich wünschte, ich könnte sagen, wenn Herausforderungen sind, dass es immer gut ausgehen wird. Weil das Leben ist nicht wie ein Disney-Film. Weil Daniel hätte auch fragen können, Gott, okay, wenn ich jetzt bete, funktioniert das Ganze? Weil eigentlich ist es nicht fair. 80 Jahre war ich dir treu. Ey, könnte nicht mein Leben irgendwie jetzt in Rente mal gehen und einfach nett auschillen? Gott ist immer noch souverän. Seine Wege sind höher als unsere Wege. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Er wird oft Dinge tun, die für uns keinen Sinn machen. Ich kann dir also nicht versprechen, dass wenn du im Glauben feststehst, es keine Konsequenzen haben wird. dass etwas nicht gegen dich gehen wird, dass die Leute dir nicht widerstehen werden, dass du nicht ausgelacht wirst, sondern sehen wirst, du am Ende verletzt und enttäuscht bist. Aber eins weiß ich, Folgendes steht für mich fest. Wenn du das Richtige tust, kannst du Gott immer das Ergebnis anvertrauen. Wenn du das Richtige tust, kannst du Gott immer das Ergebnis anvertrauen. Hier ist der Teil, der für uns so schwer zu verstehen ist. Daniel kannte das Ende der Geschichte nicht. Als er mitten in der Geschichte war, er wusste nicht, dass für Jahrtausende er eine Kinderstunden-Bibelgeschichte sein würde. Er hatte keine Ahnung, dass es so enden würde, wie es enden würde. Er wusste nur, dass Gott ihm 80 Jahre lang treu gewesen war. Seit 80 Jahren war Gott ihm immer treu geblieben. Also egal was passiert, Dan the Man würde seinem Gott treu sein. Das ist es. Punkt. Keine Verhandlung, keine Diskussion. Hey, aber was wäre, wenn? Aber können wir nicht irgendwie einen anderen Weg finden? Sondern wenn er mich rettet, vertraue ich ihm. Wenn Gott mich nicht rettet, vertraue ich ihm auch. Also ist König Darius am Boden zerstört. Warum? Weil er mochte eigentlich seinen Minister Daniel. Und irgendwie ist der König sauer, weil er fühlt sich betrogen. Er versucht es irgendwie rauszubekommen, irgendwie Daniel zu retten, aber das Gesetz ist erlassen und er ist total fertig. König Darius ist fertig. Wir lesen in der Bibel in Daniel 6, dass er nicht mehr isst und mit niemandem reden möchte. Er ist am Boden zerstört, fühlt sich betrogen von diesen anderen beiden Ministern. Er geht in seinen Palast, fastet, betet für Daniel, der in der Löwengrube ist. Und jetzt wissen wir nicht, was dort unten passiert ist in der Löwengrube. Wir wissen nur, was nicht passiert ist in der Löwengrube. Wir wissen nicht, was Daniel tat, als er da runtergebracht worden ist. Hat er angefangen zu beten? Ist er auch dort auf die Knie gegangen? Hat er einfach nur Angst gehabt? Hat er versucht, irgendwie die Löwen zu erschrecken? Hat er gebellt wie ein Hund, um den Löwen Angst zu machen? Keine Ahnung, was er gemacht hat. Ich hätte mir, glaube ich, in die Hose gemacht. Aber ich weiß nicht, was er getan hat. Aber ich weiß, was nicht passiert ist. Die Löwen haben ihn nicht angerührt. Die Löwen haben irgendwie scheinbar ein Nickerchen gemacht. Gott hat den Mund der Löwen verschlossen. Und das ist für mich ein Bild für die Güte, die Treue, die Gnade und die Kraft Gottes in deines Leben. Und am Morgen steht König Darius als erstes auf, rennt rüber und sagt, Daniel, Daniel, bist du in Ordnung? Lebst du noch? Geht es dir gut? Hat dein Gott, und das finde ich so der Hammer, Vers 21, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? Mit anderen Worten, Darius, der König, wusste, hat selbst Daniel beobachtet und wusste, dass er Gott dient. Und wir lesen in Vers 22, bis 24, da redete Daniel mit dem König. Der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und er hat den Rachen der Löwen verschlossen, sodass ich mich nicht verletzt habe, weil vor ihm Unschuld an mir gefunden wurde und auch vor dir, König, habe ich kein Verbrechen begangen. Da freute sich der König sehr und er befahl, Daniel aus der Grube herauszuholen. Und Daniel wurde aus der Grube herausgeholt und keine Verletzung wurde an ihm gefunden, weil er auf seinen Gott vertraut hatte. Warum? Weil er auf seinen Gott vertraut hatte. Weil er auf seinen Gott vertraut hatte. Wenn du das Richtige tust, kannst du auf deinen Gott vertrauen. Und der König erließ sein Dekret, dass jeder im Königreich ab sofort den Gott Daniels anbeten sollten. Denn in Daniels Treue zu Gott war Gott ihm treu. Und selbst wenn Gott beschlossen hätte, den Löwen nicht den Mund zu schließen, hätte Daniel immer noch gesagt, mein Gott war immer treu zu mir, deswegen werde ich ihm treu sein. Wenn du also Widerstand in deinem Leben erfährst, mach dir keine Sorgen. Hör mir gut zu. Wenn du wegen deines Gehorsams gegenüber Gott auf Widerstände stößt, super, okay? Aber mach dir Sorgen, wenn du nicht auf Widerstände stößt, denn das bedeutet wahrscheinlich, dass du überhaupt nicht viel tust. Wenn Gott dich erhebt, werden dich Menschen niederreißen. Das Knien zum Gebet gibt dir die Kraft, im Glauben zu stehen. Wenn du nicht vorher entschieden hast, wie du in deiner Beziehung zu Gott wachsen wirst, stehen die Chancen gut, dass du Gott nicht wirklich näher kennenlernen wirst. Und ich hoffe, dass ich dich irgendwie heute ermutigen konnte, dass du dir neue Zeit nimmst, um Gott im Gebet zu suchen. Gebet neu als oberste Priorität in deinem Leben zu nehmen. Denn wenn du das Richtige tust, wenn du Gott an erster Stelle in deinem Leben stellst, wird Gott sich um den Rest kümmern. Ich habe überlegt, was ich dir praktisch mit auf den Weg geben kann für die nächste Woche. Und ich habe etwas gesehen, was sehr gut dazu passt, was du praktisch tun kannst, wenn du sagst, ja, ich spüre voll, ich brauche neu diesen Mut und den Glaubensmut festzustehen und nicht aufzugeben, dann möchte ich dir eine praktische Sache mit auf den Weg geben. Tu Folgendes für die nächsten 2 Wochen, okay? Wenn du abends ins Bett gehst, nimm deine Hausschuhe und dann stell sie unter dein Bett. Leg sie schön tief unter dein Bett und dann jedes Mal, wenn du am Morgen aufstehst, wirst du auf deine Knie gehen müssen, um deine Hausschuhe unter deinem Bett hervorzuholen. Und wenn du gerade auf den Knien bist, bleib doch einen Augenblick einfach auf den Knien und fang den Tag im Gebet an und sag, Gott, dieser Tag, er gehört dir. Gott, ich brauche deine Kraft. Ich brauche deine Gnade. Ich brauche deine Weisheit. Ich brauche deine Führung. Gott, schenk mir deine Liebe. Gott, sei du mir nah an diesem Tag. Gott, du weißt, was mich erwartet. Du weißt, was in diesem Tag passieren wird. Führe du und leite du mich. Und dann nimm sie und starte in den Tag mit einer ganz anderen Kraft, mit einem ganz anderen Glauben. Denn ich bin überzeugt, dass wenn du das Richtige tust, dann kannst du Gott die Ergebnisse anvertrauen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, der heute Morgen diese Worte gehört hat. Und Gott, ich bete, dass du durch deinen guten Heiligen Geist jetzt in jedes einzelne Wohnzimmer hineinkommst. Zu jedem Einzelnen, der diese Worte gehört hat. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns ganz neu begegnest. Fülle unser Leben neu mit deiner Kraft. Gott, wir wollen neu lernen, uns vor dir zu beugen und dir anzuvertrauen, dass wir wissen, dass deine Gedanken gut sind. Gott, du hast Gedanken der Hoffnung, um Zukunft zu geben. Gott, wir wollen dir neu vertrauen. Sei du uns nah, führe du uns, leite du uns. Und gib uns neu Kraft und Stärke, dieses Rennen zu laufen, was das Leben ist. Amen. Vielleicht bist du auch heute hier bei dem Gottesdienst mit dabei und du hast das Ganze gehört über davon, ein Leben mit Gott und für ihn zu leben, in einer Beziehung mit ihm zu sein. Und dieses ganze Konzept, das ganze Konstrukt für ein Leben mit Gott scheint irgendwie so fern zu sein, weil für dich Glaube immer nur irgendwas mit, was man darf und was man nicht darf, zu tun hat. Und auf einmal hörst du das Ganze. Und ich hoffe, dass es deutlich geworden ist, dass der christliche Glaube nicht daraus besteht, dass wir in irgendeinen Regelkatalog erfüllen, sondern dass es im christlichen Glauben darum geht, eine Beziehung, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu haben. Vielleicht hast du schon viel über Gott gehört, aber du hast doch keine persönliche Beziehung zu Gott. Du kennst ihn nicht persönlich. Und das ist dein Moment, heute, an diesem Tag, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu haben und ihn einzuladen, in deinem Leben zu kommen, weil dieser Punkt wird dein Leben für die Ewigkeit verändern. Eine persönliche Beziehung wird dein Leben transformieren, weil darum geht es eigentlich. Es geht nicht um Verhaltenstransformierung. Vielleicht denkst du, hey, du weißt gar nicht, wie mein Leben gerade aussieht, was für ein Chaos gerade da ist. Darum geht es gar nicht. Es geht nicht um Verhaltenstransformierung, es geht um Herzensveränderung. Gott möchte in dein Herz reinkommen. Er möchte Heilung schenken, wo Heilung vonnöten ist. Er möchte Kraft schenken, wo du Kraft brauchst. Er möchte Vergebung dir schenken, wo du Vergebung brauchst. Er möchte Freiheit schenken, wo du Freiheit brauchst. Und ich möchte dich einladen, wenn du merkst, ja, wenn das wirklich wahr ist, Stefan, ja, dann möchte ich Jesus Christus persönlich kennenlernen. Ich möchte dich einladen, mit mir ein Gebet zu beten. Und in diesem Gebet drücken wir aus, dass wir unser Leben für Jesus Christus öffnen. Und ich möchte dich einladen, dieses Gebet zu deinem Gebet zu machen. Wenn du das bist, lass uns gemeinsam beten. Und alle Christen, bete gerade mit, dass wirklich Herzensveränderung passiert, dass Gott Wohnzimmer füllt und Menschenleben für die Ewigkeit verändert werden. Lass uns gemeinsam beten, es liegt Kraft in dem Gebet. Lass uns gemeinsam ausdrücken, dass Jesus der Herr sein soll. Ich werde vorbeten mit einigen Worten und du bist eingeladen, einfach mitzubeten. Sag, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mir all meine Schuld vergibst. Komm du in mein Leben. Sei du mein Herr. Sei du mein Retter. Sei du mein König. Ab heute möchte ich dir folgen für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Amen. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-für-düsseldorf.de. Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche-für-düsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!